Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. In eine WG, ins Wohnheim ziehen und auf einmal lebt man mit fremden Menschen zusammen. Das kann ganz schön awkward werden. Ich bin auch gerade neu in eine WG in Berlin gezogen und bin da gerade mal seit 2 Wochen. Und ich kann jetzt aber schon sagen, die fremde Person da, also meine Mitbewohnerin, die ist schon gar nicht mehr fremd, sondern auf dem besten Weg, eine gute Freundin zu werden. So kann es klappen. Aber ich kenne auch die andere Seite, Zweck-WG. Man hat sich eigentlich nichts zu sagen und horcht immer aus seinem Zimmer, ob jemand in der Küche ist, wenn man da gerade mal hin will, weil man den Leuten einfach nicht begegnen möchte, ne? Matthias Rosmann berät als Psychotherapeut Studierende an der Uni Freiburg. Und der kann uns sagen, wie man es schafft, aus einer Zweck-WG so eine bisschen kuscheligere WG zu machen.
Man kann es nie erzwingen. Man muss eine gewisse Risikobereitschaft auch haben, sich mehr zu zeigen, wie das gelingen kann. Man muss einfach Möglichkeiten schaffen, wie man sich einigermaßen unbefangen, unbeschwert auch begegnen kann.
Zum Beispiel mit Kochabenden oder einem WG-Stammtisch oder sowas, das schlägt er vor. Matthias hat natürlich noch viel mehr Tipps für uns, die hören wir später hier in der Folge. Vorher ist aber erstmal Sarah am Start. Sie ist Anfang 20 und wohnt in einem privaten Studierendenwohnheim in Landshut. Das kostet ungefähr so viel wie ein WG-Zimmer in einer kleineren Stadt. Hallo Sarah.
Hallo Caro.
Wie muss ich mir denn so ein Leben im Wohnheim eigentlich vorstellen? Also ich habe schon in zig WGs gelebt, aber nie in einem Wohnheim. Ist das irgendwie vergleichbar?
Ich persönlich würde sagen nein, weil deine direkten Nachbarn suchst du dir ja wirklich auch nicht aus. Und wenn du in eine WG ziehst, dann suchst du sie dir ja bei wahrscheinlich einem Bewerbungsgespräch raus.
Im besten Fall.
Ja, hoffentlich. Aber ansonsten würde ich sagen, dass das Studentenleben anders ist. Ich habe nämlich vorher auch schon in einer WG gewohnt. Und für mich ist das Studentenleben in einem Studentenwohnheim wirklich komplett anders.
Was ist denn da komplett anders? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast da dein eigenes Zimmer und rechts und links haben noch andere ihre Zimmer? Oder wohnt ihr in einer Art kleinen Wohnung zusammen? Oder wie sieht das aus?
Also bei uns ist das folgendermaßen aufgebaut. Also ich habe meine eigene Wohnung und ich habe mein eigenes Bad und meine eigene Küche. Heißt, ich muss mir nichts davon teilen. Ich habe auch einen Balkon sogar.
Das ist Was ist das denn für ein Luxuswohnheim?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wirklich absoluter Luxus. Und genau, meine Nachbarn rechts und links, die haben genau das Gleiche. Also bei uns ist das komplett überall so aufgebaut in diesem Studentenwohnheim. Und genau, wir müssen da nichts teilen, worüber ich sehr froh bin.
Aber dann frage ich mich jetzt gerade, wenn du eine eigene Wohnung mit Küche, Balkon, Bad hast, wo ist dann der Unterschied zu einem Mietshaus?
Ja, das ist auf jeden Fall die Miete an sich und wir müssen uns halt wirklich um nichts kümmern. Da können wir uns wirklich echt zurücklegen, muss ich auch sagen. Also sowas wie WLAN, Strom, Wasser, darum muss ich mich überhaupt nicht kümmern. Das läuft einfach und monatlich wird einfach die Miete einbezahlt und fertig ist es. Und ja, wie gesagt, ich muss mich darum halt echt nichts kümmern.
Das klingt wirklich nach so einem Luxuswohnheim, muss ich jetzt mal sagen. Also ich war mal bei einer Freundin in einem Studentenwohnheim, da sah das ganz anders aus. Da haben die sich auch die Badezimmer geteilt und sowas. Das heißt aber, wenn ihr so eine eigene Wohnung habt, kommt man da dann überhaupt richtig in Kontakt?
Ich muss sagen, Gott sei Dank nicht so krass. Das war auch wirklich mein Wunsch. Genau, es ist schon so, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben, auch fürs Studentenwohnheim und wir teilen uns trotzdem etwas. Und zwar gibt es bei uns ein kleines Fitnessstudio, was jetzt nicht so ausgerüstet ist, dass man da wirklich trainieren kann. Aber es wird so auch im Internet gesagt, dass es das eben bei uns gibt, was ich jetzt nicht behaupten kann. Wir teilen uns auch den Waschraum. Also wir haben 3 Waschmaschinen für 150 Leute, was jetzt nicht sonderlich Boah. Viel ist. Genau, da muss man echt ein gutes Timing auf jeden Fall erwischen. Und da kann man auf jeden Fall in Kontakt auch kommen, wohl oder übel, dass man dann in die Gruppe schreibt, ja, Waschmaschine ist 2 ist fertig, kann bitte jemand seine Wäsche abholen, weil manche setzen sich keinen Timer dafür. Und ansonsten, ja, gibt es solche Abende, wo man sich zum Beispiel zusammensetzt. Wir haben einen Gemeinschaftsraum, wir haben auch so Lernräume und manchmal passiert es auch, dass unsere Vermieter eben auch so eine Feier einmal im Jahr ungefähr machen und da kann man sich dann auch connecten. Also das ist auf jeden Fall möglich.
Wenn wir jetzt mal so 2 Jahre zurückgehen zu dem Zeitpunkt, als du eingezogen bist, wie war das dann so am ersten Tag? Hast du bei allen geklopft, um die doch mal kennenzulernen? Oder hast du gesagt, nö, ich habe jetzt hier meine Wohnung, ich will die gar nicht sehen?
Ja, das Zweite auf jeden Fall. Ich habe davor ja in einer Mädels-WG gewohnt und danach dachte ich mir so, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Wir waren 3. ja, danach brauchte ich erstmal ein bisschen Zeit für mich, sage ich jetzt mal, und habe jetzt nicht sofort an allen Türen geklopft. Weil ich muss auch sagen, ich habe es sehr genossen auch, dass ich meine direkten Nachbarn nicht kannte. Dementsprechend konnte sich dann auch keiner bei mir wirklich beschweren, außer er kommt wirklich vor meine Haustür und sagt, bitte sei ruhig oder du bist zu laut, du machst deine Musik zu laut oder sonstiges. Dementsprechend habe ich versucht, den Kontakt ein bisschen zu vermeiden und es hat bisher sehr gut geklappt.
Ich muss aber sagen, ich habe, glaube ich, dann immer noch nicht das Konzept dieses Studierendenwohnheims verstanden, weil eigentlich ist es doch dann ähnlich wie in einem Mietshaus, weil jeder hat seine eigenen Wohnungen, seinen eigenen Space. Im Keller gibt es zwei Waschmaschinen, die man sich teilt, aber dieses klassische Studentenwohnheim, wo alle so dicht aneinander sind und sich auch mal ein Bad teilen und so, das ist bei dir nicht der Fall, richtig?
Richtig, das ist nicht der Fall, aber es ist trotzdem anders als in einer Wohnung, würde ich behaupten. Was ganz besonders ist in diesem Studentenwohnheim, was man sonst nicht hat, ist die Lautstärke auf jeden Fall von den Nachbarn, was man auch irgendwo tolerieren muss. Ich höre zum Beispiel sehr gerne laute Musik und man kann nicht erwarten, dass bei den Studenten am Wochenende, dass es ruhig ist. Was bei uns schon oft der Fall ist, also es ist meistens ein bisschen ruhiger in dem Wohnheim, aber wenn es am Wochenende mal bis um 2 Uhr geht oder sowas, dann beschwert sich da eigentlich auch niemand. Aber ansonsten ist das eigentlich ziemlich entspannt bei uns, was die Lautstärke angeht.
Ja, das klingt wirklich sehr entspannt. Aber das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, weil bei 150 Leuten kann ich mir vorstellen, jetzt neben der Lautstärke gibt es doch sicher auch so einige Konflikte. Da hat doch jeder irgendwie eine andere Vorstellung. Was sind vielleicht bei euch so klassische Streitthemen?
Auf jeden Fall die Waschmaschinen, weil es ist wirklich eine absolute Katastrophe, wenn sich Menschen keinen Timer stellen können. Wenn auf der Waschmaschine 45 Minuten steht, dann kann man sich doch einen Timer stellen. Und ja, dann muss man immer die Wäsche von anderen Leuten rausholen oder sonst irgendwas. Und das möchte man ja eigentlich auch nicht, da fremde Wäsche anfassen. Dann auf jeden Fall Thema Müll ist auch so eine Sache. Manche haben nämlich ihren Müll auf dem Balkon gelagert. Oh. Und ich zum Beispiel wohne weiter oben und dann kommt dann irgendwann mal der Gestank nach oben. Das war auf jeden Fall auch schon der Fall. Dann gab es genau solche Probleme, sage ich jetzt mal. Ansonsten eben auch mit Lautstärke, dass wenn es halt unter der Woche ist, dann ist es schon mal passiert, dass dann in die Gruppe entweder geschrieben wurde oder vom Balkon runtergeschrien wurde, dass es jetzt mal bitte ein bisschen leiser werden soll, weil manche eben Frühschicht haben, weil wir müssen uns ja auch irgendwie diese Miete leisten können.
Mhm. Das heißt, das wären so Punkte, auf die du im Wohnheimleben verzichten könntest. Trotzdem hast du dich ja dafür entschieden. Warum findest du es nach wie vor so geil da?
Also erstmal muss man sagen, dass ich meinen privaten Raum auf jeden Fall liebe. Es ist schön klein und kompakt, aber es ist nicht zu klein. Man fühlt sich trotzdem heimisch. Und ja, was ich da vielleicht noch erwähnen kann, ist, meine beste Freundin hat 9 Monate lang direkt neben mir gewohnt. Und das war wahrscheinlich auch mit die beste Zeit, weil wir uns halt einfach auf dem Balkon im Sommer getroffen haben, zusammen gequatscht haben. Jeder konnte sich kurz ein Getränk holen. Dann ist man mal kurz zum anderen rübergekommen. Wir haben uns gegenseitig die Haare gemacht, die Augenbrauen gezupft, keine Ahnung. Wir haben alles zusammen gemacht.
Ja, das klingt schön. Und warum wohnt ihr nicht mehr da?
Ihr war die Studentenwohnung einfach zu klein. Und dieses Studentenwohnen ist einfach anders als in einer Wohnung. Und ihr hat es einfach nicht so gefallen. Und deswegen ist sie dann in eine eigene Wohnung gezogen.
Und du bist da geblieben. Warum?
Ich mag es einfach. Ich mag das Erdes, dass es so kompakt ist. Also ich finde es toll, wenn ich zum Beispiel am Morgen aufstehe, dass ich ins Bad ungefähr 10 Sekunden brauche, keine Treppen laufen muss. Und wenn ich zur Küche muss, genau das Gleiche.
Also würdest du dich immer wieder für dieses Studierendenwohnheim entscheiden oder vielleicht doch lieber in eine WG ziehen?
Ich würde ins Studentenwohnheim ziehen, einfach aus dem Grund, mit der WG, mit der ich vorher auch zusammen gewohnt habe, das hat mich einfach ziemlich geprägt. Und die Kompromisse, die man dort eingehen muss, die muss ich halt bei mir nicht mehr eingehen. Ich muss nicht um die und die Uhrzeit das Geschirr abgespült haben, dass es aufgeräumt ist, dass ich an einem bestimmten Tag eben putze, weil man hat ja meistens dann auch einen Putzplan. Darauf muss ich nicht mehr eingehen. Ich kann einfach so leben, wie ich möchte. Und wenn ich jeden zweiten Tag putzen möchte oder eben nur jede zweite Woche, dann sagt da keiner was dagegen, sondern ich bin so der Herr im Haus.
Danke, Sarah, dass du uns von deinem Studierendenwohnheim erzählt hast.
Dankeschön, dass ich davon erzählen durfte.
Deutschlandfunk Nova.
Sarah ist also super glücklich in ihrem Studierendenwohnheim. Sie lebt da zwar mit fremden Menschen zusammen, hat aber ihr eigenes Reich und muss denen nicht unbedingt begegnen, wenn sie nicht will. Anders ist das ja bei einer Zweck-WG. Da läuft man sich zwangsläufig mal ab und zu über den Weg. Meine Kollegin Katharina Strass, die hat euch mal gefragt, welche Erfahrungen ihr schon mit Zweck-WGs gemacht habt.
Ich habe schon mal in einer Zweck-WG gewohnt. Fand ich eigentlich nie so richtig gut, weil, wie der Name schon sagt, es ist ja eher so ein Zweck, zum Beispiel sich die Miete zu teilen. Ich finde es dann immer schade, wenn man nicht so richtig miteinander vibet und nichts miteinander macht.
Nee, das hatte ich noch nie. Ich konnte mir das Gott sei Dank immer aussuchen.
Ich habe des Öfteren in einer Zwecks-WG gewohnt. Ich war viel in meinem sehr, sehr kleinen Zimmer und viel außerhalb unterwegs.
Im ersten Moment habe ich es auf jeden Fall positiv erlebt, weil man dadurch Leute kennenlernt. Hat eigentlich immer gut geklappt. Und es kann offensichtlich auch sehr beschissen laufen.
Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich in einer Zweier-WG gelebt, die eine Zweck-WG war. War nicht so schön. Weil man eigentlich mit jemandem sozusagen so sehr eng zusammenlebt, mit dem man nichts zu tun hat, mit dem man sich auch nicht wohlfühlt, ist einfach ein bisschen komisch.
War nicht so schön, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, meine Mitbewohnerin ist irre. Also ich bin zu laut gelaufen und es war alles irgendwie schwierig und merkwürdig und Absprachen waren schwierig und du versuchst halt dann möglichst dir im Flur nicht über den Weg zu laufen oder in der Küche. Das heißt, man hört, wo ist die andere Person und hofft, dass sie nicht da ist und man nach Hause kommt. Deswegen halt so schnell wie möglich raus.
Okay, das klingt eher durchweg nach schlechten Erfahrungen. Matthias Roßmann, der kennt solche Situationen auch von Studierenden, die zu ihm kommen. Er arbeitet als Psychotherapeut beim Studierendenwerk an der Uni Freiburg. Hallo Matthias.
Hallo Caro.
Mit was für WG-Problemen oder eben anderen Konflikten des Zusammenlebens kommen denn Studierende meistens zu dir?
An erster Stelle mit allergrößtem Abstand kommen natürlich die Probleme, die sich mit dem Stichwort Putzplan, glaube ich, gut zusammenfassen lassen. Also Putzplan als Sinnbild für Themen wie Ordnung und Sauberkeit. Häufig kommen da Menschen zusammen mit unterschiedlichen Vorstellungen und eben diese Themen bergen ja viel Konfliktpotenzial. Ja. Dann, ich glaube, häufig geht es auch darum, was man für Vorstellungen hat, wie man zusammenleben möchte. So, ob es eine eher reine Zweck-WG sein soll oder eher so eine Kuschel-WG oder was dazwischen. Und es ist auch nicht immer damit gesagt, wenn jemand eine klare Vorstellung hat am Anfang und sagt, ich wünsche mir eine reine Zweck-WG. Das schützt einen ja nicht davor, dass daraus auch vielleicht manchmal andere Wünsche entstehen oder Bedürfnisse oder umgekehrt sich jemand aber vielleicht zwar eine Familien-WG wünscht, ihm dann aber auch irgendwann mal auch zu viel wird. So. Und da gibt es dann schon auch häufig viel Diskussionsbedarf, wie man da so auf einigermaßen einen gemeinsamen Nenner kommt. Also das sind so die Themen oder verschiedene vielleicht auch so Tagesrhythmen, dass gerade Berufstätige oder die Schichtarbeit haben, vielleicht mal tagsüber auch Ruhe brauchen oder es gibt ja Nachteulen oder Frühaufsteher und dann gibt es schon so Situationen, wo man sich gegenseitig auch so ein bisschen stören muss. Ja. Und
Verstehe.
Da wird schon Frustrationstoleranz schon auch ordentlich getestet. Ja.
Und du agierst da quasi so ein bisschen wie ein Streitschlichter oder wie hilfst du dann?
Also Streitschlichter würde ich mich nicht nennen, eher als jemand, der versucht, den Konflikt oder das Problem vor dem Hintergrund der individuellen Situation oder Persönlichkeit zu verstehen. Warum entstehen bei dieser Person in dieser Situation genau diese Konflikte? Ja. Manchmal hat man Pech und man gerät mit Menschen zusammen, die wirklich so nicht kompatibel sind. So, aber meine Erfahrung, aber auch von meinen Kollegen, ist immer, dass man sehr häufig auch was Eigenes dazu beiträgt, also die eigene Konflikthaftigkeit. Mhm. Also jemand, der gern konkurriert und besser dastehen möchte oder jemand, der denkt von sich, dass es besser weiß, wie die Dinge zu laufen haben oder jemand, der gerne bestimmen möchte oder jemand, der sich gerne versorgen möchte und bekocht werden möchte. So. Und es geht dann darum zu verstehen, warum diese Erwartungen da sind oder Wünsche oder Bedürfnisse und ob sie ein Stück weit auch angemessen sind. So. Also ich mit meinem psychoanalytischen Hintergrund würde ich auch sagen, dass wir natürlich neben diesen bewussten Vorstellungen, wie wir uns das gemeinsame Leben vorstellen oder wünschen, auch so unbewusste Wünsche haben oder Bedürfnisse, die andere durchaus spüren oder wahrnehmen, uns dann aber manchmal doch in die Quere kommen und Konflikte verursachen. Und da versuchen wir, mehr auf diese Seite zu schauen. Was gibt es jenseits dieses, ich stelle mir die Küche so und so vor, ich will, dass sie immer so und so aussieht. Ja? Geht es da wirklich um diese reine Vorstellung, es muss sauber sein? Oder geht es mehr so darum, dass ich das Gefühl haben will, hier passieren Dinge so, wie sie ich sie mir vorstelle, zum Beispiel. Das wäre so ein Konflikt im Bereich von Macht oder Kontrolle, so zum Beispiel.
Also nicht immer oder auf die anderen gucken, sondern auch mal gucken, wo ist eigentlich meine eigene Baustelle, ne?
Zum Beispiel, genau. Bartels würde man sagen, Projektion. Wir projizieren immer die eigenen Probleme, Ängste, Unsicherheiten auch auf andere. Mhm. Und da kann man, wenn es gelingt, ein bisschen das zu sehen und zu verstehen, kann man dann unter Umständen ein bisschen mehr Freiräume, Spielräume auch entwickeln bei sich, mehr Flexibilität, mehr Toleranz, mehr Möglichkeiten, auch andere Verhaltensweisen, Einstellungen, Haltungen in der WG dann auch zu entwickeln, aber auch sich selbst gegenüber natürlich.
Jetzt wollen wir uns ja vor allem anschauen, wie es eigentlich ist, mit Menschen zusammenzuziehen, die man gar nicht kennt, weil das klingt ja erstmal nach einer unangenehmen Situation. Fremde Menschen in meinem Zuhause. Kann das aber auch Vorteile haben, um das jetzt mal positiv zu sehen?
Durchaus, durchaus. Wie gesagt, so psychoanalytisch betrachtet, aber ich glaube, die Erfahrung hat schon so ziemlich jeder von uns auch gemacht, dass wir dazu neigen, gewisse Beziehungsmuster auch zu wiederholen, ja. Wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe. Und eine solche Situation, in der es darum geht, sich mit fremden Menschen zusammenzukommen, bietet natürlich auch die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. So. An sich würde ich behaupten, in der Regel sind wir so ein bisschen vorsichtig und risikoscheu und so tun uns schwer, auch uns neuen Erfahrungen eben auch mit fremden Menschen zu stellen, weil das hier eine gewisse Unsicherheit auch provoziert. Gleichzeitig kann das aber auch sein, dass uns das hilft, so die gewohnten Muster auch ein Stück weit zu durchbrechen, wenn wir natürlich diesen Menschen auch mit einer Offenheit und einer ehrlichen Selbstunsicherheit begegnen können.
Ja, und wer weiß, vielleicht entstehen daraus ja auch Freundschaften. Wie ist das denn, wenn ich merke, Anna putzt nie und Cem isst immer mein Lieblingsjoghurt und ich kenne die Leute aber noch gar nicht so gut. Mhm. Wie spreche ich das denn dann an? Ich will ja auch nicht direkt mit allen irgendwie dann verkracht sein.
Es gibt nicht den einen oder den richtigen Weg, das zu tun. Auch in unserem Beruf sagt man gerne so, der Ton macht die Musik. Das heißt, der Ton muss freundlich sein, die Sache muss klar sein, ja. Das heißt, ich muss erstmal auch versuchen, denn es geht zumindest im ersten Schritt, ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich falsch ist, sich auch verärgert zu zeigen, aber so, es macht dem anderen im ersten Schritt vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man versucht, das Thema freundlich anzusprechen, aber auch aus einer neugierig wohlwollenden oder lösungsorientierten Position. Also das würde ja bedeuten, ich habe mich gefragt, was ist jetzt mit meinem Joghurt los? So, ja, irgendwie hat das der ein eigenes Leben entwickelt oder so, ja. Du merkst, dass auch ein bisschen Humor auch hilfreich sein kann. So ist es erstmal auch für beide Seiten ein bisschen entspannter.
Das stimmt. Also nicht direkt drauf losmeckern, sondern das so ein bisschen unterschwellig anklingen lassen. Du hier, mein Joghurt, der fehlt schon wieder. Was ist denn mit dem passiert? Und dann hat sich in Luft aufgelöst, so ungefähr.
Wenn man das aber schon sehr oft angesprochen hat und man sich sicher ist, dass die Person das auch weiß, dann finde ich es aber auch vertretbar, wenn man sich auch ein bisschen ärgerlich zeigt und versucht ein bisschen, soll ich das sagen, es führt ja nicht immer zum Ziel, also, aber man könnte dann schon auch ein bisschen strenger reagieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon in so 5, 6 WGs gelebt und bei mir war eigentlich so alles mit dabei, von beste Freundin bis Zweck-WG. Manchmal gelingt es ja nicht so richtig, einen Zugang zu den Leuten zu finden. Also das ist dann eher die klassische Zweck-WG. Man möchte aber vielleicht eine Freundschaft aufbauen oder so. Wie kann man das ändern oder sagst du, muss es das überhaupt geben?
Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Man kann es nie erzwingen. So, man muss eine gewisse Risikobereitschaft auch haben, sich mehr zu zeigen. Wie das gelingen kann, man muss einfach Möglichkeiten schaffen, wie man sich einigermaßen unbefangen, unbeschwert auch begegnen kann. Ja? Mhm. Es gibt natürlich WGs, die sagen, die haben so ein Stammtischabend oder so eine feste Zeiten, wo sie abends was kochen zusammen und sowas. Man kann natürlich sowas, so eine Rituale erschaffen, wo es den Menschen vielleicht leichter fällt, sich da so ein bisschen einzufädeln. Mhm. Ja. Sie nicht das Gefühl haben, sie werden jetzt da komplett überrumpelt und müssen sich gleich komplett ausziehen.
Hast du vielleicht so diesen einen ultimativen Tipp, bevor ich überhaupt in eine WG ziehe oder im Studentenwohnheim sehe, wer da links, rechts neben mir wohnt, wie ich vielleicht vorher schon so ein bisschen abklopfen kann, ob das zusammen funktioniert?
Ja, in unserem Beruf stellen wir uns sehr häufig diese Frage, weil wir uns ja auch am Anfang von psychotherapeutischen Verläufen oder Behandlungen auch fragen, ob wir zusammenpassen. Wir müssen uns auch diese Frage ein Stück weit auch stellen und dann versuchen wir in den ersten 2-3 Terminen diese Frage zu beantworten. Kann ich mit dieser Person vielleicht 1, 2, 3 Jahre lang zusammenarbeiten? Das ist eine sehr weitreichende Entscheidung und es ist ja auch etwas, was man bei so einem WG-Casting auch beantworten möchte. Fachlich betrachtet hat man im ersten Moment so gar keine Sicherheit. Weißt du, es gibt keine Checkliste, wo man sagen kann, das ist da, das ist da, das ist da. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann wird alles gut gehen. Mhm. So. Die einfache Version ist, sich so auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen. Das heißt, ich kann mich selbst beobachten, wie bin ich mit dieser Person zusammen oder mit dieser WG? Wie fühle ich mich? Kann ich mich öffnen? Fühle ich mich vertraut oder habe ich eine komische Unsicherheit, Angst, also die Unsicherheit, die dieser Situation auch nicht angemessen ist. Mhm. Kommt mir da etwas komisch vor? Ja? Erlebe ich Gefühle, die ein bisschen zu stark sind? Ja? Oder habe ich das Gefühl, dass ich mich jetzt plötzlich zu sehr geöffnet habe? Oder das Gefühl, dass ich ungewöhnlich zurückhaltend bin? Ich als Bewerber, sag ich mal so. Sozusagen extreme Gefühle sind oder können ein Hinweis darauf sein, dass da etwas nicht passt. Dass ich in einen inneren Zustand gerate, den ich von mir so nicht kenne.
Also das gute alte Bauchgefühl ist dann die Lösung.
Ja.
Ja, vielen Dank, Matiz, für deine Zeit und deinen Einblick.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Also können wir festhalten, auf sich selbst hören und Kommunikation ist wie immer das Wichtigste, damit man mit anderen Menschen gut klarkommt. Und ich finde ja, wenn man irgendwie gar keinen Weg miteinander findet, dann lieber eine neue WG suchen, als dass man sich in seinem eigenen Zuhause nicht mehr wohlfühlt, ne? Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Caro Nieder. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.